Heutzutage noch einen Priester in der Nähe zu den vielfältigen persönlichen Fragen des alltäglichen Glaubens befragen zu können, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Glaubensschwund, Priestermangel und Pfarreienzusammenlegungen sind neben einigem mehr mögliche Ursachen dafür. Radio Horeb will diese Situation ein wenig auszugleichen helfen und so grüßt Sie und damit auch besonders alle Hörer von Radio Maria Südtirol aus München Leon Bichler zur aktuellen Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Jetzt haben Sie in der nächsten knappen Stunde die Möglichkeit, dem Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln zu all jenen Fragen rund um den christlichen Glauben zu befragen, auf die Sie schon immer einmal eine Antwort haben wollten. Egal, ob es um Liturgie, um den Katechismus, um heiße Eisen aus der Kirchengeschichte oder etwa um persönliche Glaubenszweifel geht. Kommen Sie mit uns ins Gespräch darüber. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte folgende Nummer wählen: 0049 89 517 008 008. Und damit an Sie, Pfarrer Filler, herzlich willkommen auf Radio Horeb. Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo und willkommen.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler, bevor die ersten Hörer anrufen, fangen wir mit einer Frage an, die sich viele aktuell stellen angesichts der Frage um die Zulassung des evangelischen Eheteils zur heiligen Eucharistie bei konfessionsverschiedenen Ehen. Warum ist das aktuell ein Thema? Was sind die verschiedenen Positionen dabei? Und was ist Ihre eigene Meinung dazu?
Ja, es sind die deutschen Bischöfe auf die Idee gekommen, zu sagen, wir wollen erlauben, dass die evangelischen Ehepartner eines katholischen Gatten zur Kommunion zugelassen werden. Vielleicht mit dem Eindruck, dass die Situation in unseren Pfarrgemeinden so aussieht, dass tatsächlich de facto schon ganz viele evangelische Christen zur Kommunion gehen, ohne zu fragen oder auch mit dem Segen des jeweiligen katholischen Pfarrers, der sagt, das ist alles kein Problem, ihr könnt gern zur Kommunion gehen und die Leute einlädt, das zu machen. Das ist einfach eine Praxis, die in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, sich in unseren Pfarrgemeinden gebildet hat und wo man eben auch sagen muss, dass die deutschen Bischöfe dem lange, lange Zeit tatenlos zugesehen haben. Und es keinen Hirtenbrief gab, kein Lehrschreiben, keine Ermahnung, keine Erklärung des katholischen Glaubens und der Zusammenhänge und der Hintergründe. Und nun hat man eben festgestellt, jetzt ist also die Praxis schon vorhanden und vielen, in allermeisten katholischen Pfarrgemeinden, evangelische Christen nehmen an der Kommunion teil. Jetzt wollen wir das erlauben für die evangelischen Ehepartner. Da ist natürlich sofort bei mir persönlich die Frage aufgekommen, warum denn nur für evangelische Ehepartner und nicht für alle evangelischen Christen. Das ist ja völlig unverständlich und völlig merkwürdig, dass man eben sagt, nur wenn man verheiratet ist und einen katholischen Ehepartner, darf man die Kommunion empfangen. Wenn es dafür Gründe geben würde, dann müsste das ja dann für alle evangelischen Christen gelten, auch für die, die nicht verheiratet sind oder die eben gerne, obwohl sie eben mit einem evangelischen Partner verheiratet sind, dann die Kommunion empfangen möchten. Und nun ist es da hin und her gegangen. Einige Bischöfe haben sich nach Rom gewandt. Letztendlich hat der Papst entschieden, dass eine solche Erlaubnis nicht gegeben werden darf. Und das ist eben auch keine Frage der persönlichen Meinung, sondern es ist eine Frage der Theologie, des katholischen Glaubens und auch des Kirchenrechts. Diese Frage ist längst entschieden. Und es wundert mich sehr, dass eben es deutsche Bischöfe gibt, die offensichtlich diesen fundamentalen Wahrheiten und dieses fundamentale kirchliche Recht offensichtlich vergessen haben. Da gibt es also, wenn wir hier nachschauen, auf der rechtlichen Seite in unserem Kirchenrecht, im Codex Juris Canonici, dem Kirchengesetzbuch, den Kanon 844, der also regelt, unter welchen Umständen evangelische Christen, ob sie nun verheiratet sind oder nicht, spielt keine Rolle, die Kommunion empfangen können. Es geht also hier um den Kommunionempfang, die Eucharistie, um die Buße, also die Beichte und die Krankensalbung. Und da müssen also fünf Bedingungen gleichzeitig wohlgemerkt eintreten, damit das möglich ist. Erstens muss die Todesgefahr bestehen oder eine andere schwere Notlage existieren. Ob eine solche schwere Notlage vorliegt, entscheidet der Bischof oder die Bischofskonferenz. Das heißt also, der Wunsch allein zu sagen, ich möchte aus welchen Gründen auch immer die Heiligtum empfangen, der reicht nicht aus. Es ist keine Notlage, sondern es geht um Todesgefahr oder eine allgemeine schwere Notlage. Zweitens, dazu muss kommen, dass die evangelischen Christen keinen Spender der Eigengemeinschaft aufsuchen können. Dass es also für sie unmöglich ist, einen evangelischen Pfarrer zu finden, der ihnen das Abendmahl reicht. Drittens, sie müssen von sich aus darum bitten. Nun, das tun sie ja auch. Viertens, sie müssen den katholischen Glauben bekunden hinsichtlich des Sakraments. Sie müssen also sagen, ich glaube alles das, was die katholische Kirche von der Eucharistie glaubt. Und schließlich müssen sie fünftens in der rechten Weise disponiert, also vorbereitet sein. In der Regel muss man dann davor gebeichtet haben. Also diese fünf Grundlagen müssen gleichzeitig gegeben sein, damit also evangelische Christen die Kommunion, die Buße, die Krankensalbung empfangen können. Und das ist einfach in unserer Zeit heute ja nur ganz theoretisch überhaupt denkbar. Das ist also die kirchenrechtliche Seite, die ganz konkret und glasklar und genau festgelegt ist. Wer also hier sagt, ich möchte gerne evangelische Christen zu ihm zulassen, verstößt ganz klar gegen das Kirchenrecht. Und dann kann man auch nochmal fragen, was ist denn der Grund? Warum ist es denn überhaupt so? Ich meine, rechtliche Regelungen, gut, das ist vielleicht irgendwas Verstaubtes oder was Antiquiertes, interessiert keinen. Warum sollen denn evangelische Christen nicht, wenn sie doch den Wunsch haben und das Verlangen haben und vielleicht sogar daran glauben, dass Jesus dagegen wärtig ist und an das Messopfer glauben, warum sollen sie denn nicht die Kommunion empfangen dürfen? Was ist denn inhaltlich sozusagen der Grund? Und da kann ich nur empfehlen, jeden, der sich damit beschäftigen möchte, die Enzyklika Ecclesia, die Eucharistia des heiligen Papstes Johannes Paul II., der genau zu diesem Thema eben ein Lehrschreiben verfasst hat, die Kirche, die aus der Eucharistie lebt. Und da macht er eben ganz deutlich, dass die Eucharistie der Mittelpunkt des gesamten kirchlichen Lebens ist und dass sie der Ausgang, nicht der Ausgangspunkt von Gemeinschaft sein kann, sondern dass sie die Gemeinschaft voraussetzt und dass sie die Gemeinschaft stärken und zur Vollendung führen möchte. Das ist die Grundlage von all. Die Eucharistie ist nicht ein Mittel zum Zweck, das wir zur vollen Gemeinschaft finden können mit evangelischen Christen und anderen Christen, die nicht katholisch sind, sondern die Eucharistie ist das Sakrament, das eigentlich die Gemeinschaft voraussetzt. Und diese Gemeinschaft, die vorausgesetzt wird, ist auf zwei Ebenen sichtbar. Es gibt eine unsichtbare Ebene und eine sichtbare Ebene. Und diese unsichtbare Ebene bedeutet, dass wir durch Jesus Christus verbunden werden, durch das Wirken des Heiligen Geistes, mit dem himmlischen Vater und untereinander. Und das begründet auch die Pflicht eines jeden katholischen Christen, der durch Christus verbunden wird zur Gemeinschaft der Kirche, der mit Gott verbunden ist, der untereinander verbunden ist, dass er die Bande dieser Gemeinschaft wahren muss. Das heißt eben, jeder katholische Christ ist verpflichtet, zur Beichte zu gehen und seine Sünden zu bekennen, bevor er die Kommunion empfängt, damit diese unsichtbaren Bande gewahrt bleiben. Das ist also diese eine Ebene, die man eben von außen nicht sehen kann. Ich kann den Leuten nicht ansehen, ob sie beichten waren, ob sie in der rechten Weise vorbereitet sind, ob sie sich darum kümmern, dass diese Bande, die sie mit der Kirche vereinigen, ob sie die pflegen und ob das gewahrt ist, das weiß man nicht. Das ist eine Sache des Einzelnen und des Gewissens. Und dann gibt es eben auch die sichtbare Ebene der Gemeinschaft. Die Kirche ist eben nicht nur eine ideelle Organisation, sondern auch eine in der Welt verwurzelte Institution. Und da hat man eben auch diese sichtbaren Bande. Das bedeutet, dass man eben die Gemeinschaft der Kirche, ihre Ordnung, ihre Heilsmittel annimmt, dass man sich dazu bekennt, zum Bischof und zum Papst, dass man das Glaubensbekenntnis spricht, dass man die Sakramente und die Leitung der Kirche und so weiter und die Gemeinschaft auch annimmt. Und diese beiden Elemente, diese unsichtbare und die sichtbare Seite, gehören zusammen. Und nur wenn ich dazu Ja sage, dann kann ich also auch wirklich die Eucharistie konzelebrieren und dann kann ich die Eucharistie auch empfangen. Das hat Johannes Paul II. ganz eindeutig und ganz klar, also auch geschrieben bereits. Und das ist auch schon vorher im Katechismus, in der Glaubenslehre der Kirche immer so gewesen. Und das führt also dann zu der Frage, dass man eben auf der einen Seite sagt, okay, wir haben halt oft diese Praxis, wo man als einzelner Pfarrer ja auch dann Schwierigkeiten hat, den Leuten zu erklären, wenn es alle anderen anders machen, warum es so ist. Und man hat eben den Bedarf, den evangelischen Schwestern und Brüdern, ich bin sehr für Ökumene, das muss ich ausdrücklich betonen hier, ich will gar nicht irgendwie spalterisch sein, ich bin auch hier vor Ort sehr engagiert in der ökumenischen Arbeit, ich sage aber nur, es geht keine Einheit ohne auch die Wahrheit. Und deshalb lade ich alle ein, das ist meine Meinung, alle ein, sich damit zu beschäftigen, auch zu verstehen, was sind eigentlich die Hintergründe des katholischen Eucharistieverständnisses, was hängt alles daran, da hängt alles dran, da hängt dran, dass das Priestertum, da hängt dran die Hierarchie, Bischöfe und Papst, da hängt dran das Messopfer, die Struktur der Kirche. Das ist eigentlich so das Themenfeld, wo sich alles bündelt. Und wenn ich eben als evangelischer Christ sagen würde, ich möchte gern die Eucharistie empfangen, dann muss ich eben sagen, was heißt das denn? Was bedeutet das? Was glaube ich persönlich denn? Und dann gibt es eigentlich nur einen einzigen Weg, der möglich ist, und der Weg besteht darin, dass ich eben sage, wenn ich denn tatsächlich in diesem Punkt den katholischen Glauben bekunde und sage, das glaube ich auch, was hindert mich dann noch daran, auch tatsächlich katholisch zu werden? Das ist eigentlich der einzige Weg, der möglich ist nach dem Stand der Dinge, wie die Sachlage gerade ist.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Filler, für diese Gedanken zur Interkommunion. Und dazu auch nochmal nachgehakt, also ist es dann zum Beispiel aus katholischer Sicht ein Unterschied zu der evangelischen Lehre? Die würden ja auch sagen, ja, so verstehen wir ja die Kommunion auch, also eine innere Wahrheit und ein äußeres Zeichen ist ja dort bei dem Abendmahl auch vorhanden. Und die glauben ja auch, dass ihnen dort Jesus begegnet. Die katholische Lehre, die mit der sogenannten Transsubstantiationslehre beschrieben wird, hat die da Unterschiede oder ist es eigentlich mehr oder weniger das Gleiche?
Es ist einer der ganz, ganz großen Unterschiede, der uns eben noch trennt von den evangelischen Gemeinden und evangelischen Kirchentümern, dass eben hier ein ganz großer Unterschied besteht, dass wir eben als katholische Christen daran glauben, dass tatsächlich Jesus Christus gegenwärtig wird unter den Zeichen von Brot und Wein, als mit Menschheit und Gottheit, mit Leib und Seele. Das ist das, was Transsubstantiation beschreibt, ein theologisch schwieriger, philosophischer Begriff, der uns eben sagt, Jesus Christus ist wirklich gegenwärtig und gegenwärtig ist auch das eine Opfer am Kreuz, das nicht wiederholt wird, das wäre keine katholische Anschauung, sondern das eine Opfer am Kreuz, das vergegenwärtigt wird, wenn wir die Heilige Messe feiern. Und bei den evangelischen Christen ist es eben so, dass es Unterschiede gibt in der Vorstellung. Ich glaube, Martin Luther selbst hat also noch angenommen, dass Christus wirklich gegenwärtig ist, aber nur im Augenblick des Empfangs des Abendmahles. Ich denke, dass heute die meisten evangelischen Christen da übereinstimmen werden, dass sie sagen, das Abendmahl ist eben eine symbolische Handlung. Es ist eben so, dass wir Brot und Wein und Traubensaft wird hier oft auch dann verwendet oder anderer Saft, dass wir das austeilen und uns erinnern an das letzte Abendmahl. Aber die evangelischen Christen, die ich kenne und schätze, würden nicht sagen, dass hier Jesus Christus wirklich gegenwärtig ist und sie würden nicht sagen, dass wir das Messopfer eintreten, und sie haben eben hier ein grundlegend anderes Verständnis, und deshalb ist es auch dann eigentlich unverständlich, auch für viele katholische Christen unverständlich, warum denn dann um Himmels Willen die evangelischen Christen so wild darauf sind, die Kommunion zu empfangen und nicht das eigene Abendmahl. Also hier ist irgendwie eine Verschiebung des Glaubensverständnisses oder auch ein Desinteresse daran, was eigentlich damit verbunden ist und was geglaubt und bekannt wird, schon eingetreten.
Also die evangelischen Christen sind ja auch gerade durch Martin Luthers Sola Scriptura Prinzip, also nur die Schrift, nur die Bibel zählt, also gerade auch in Abgrenzung zur Tradition, da sind die evangelischen Christen ja sehr drauf bedacht, ja, der Bibel zu entsprechen. Wie gehen die dann aber an diesem Punkt mit Widersprüchen zu ihrer eigenen Praxis aus der Bibel um, wenn zum Beispiel Jesus an manchen Stellen Dinge sagt wie, wer nicht mein Fleisch isst und nicht mein Blut trinkt, wird keinen Anteil an mir haben, wo ihn damals schon dann einige verlassen haben und gesagt haben, das sind harte Worte, wer kann diese hören? Und er hat dann zu den Jüngern ja gesagt, wollt auch ihr mich verlassen, und sie sind bei ihm geblieben. Also wie wird das da in der evangelischen Theologie dann überbrückt?
Ja, nun, es ist natürlich so, dass die Heilige Schrift, das Wort Gottes, die Bibel, eben kein Buch ist, das klare Paragraphen, Gesetze, es ist kein Katechismus, es sind keine Glaubenswahrheiten in dem Sinne aufgelistet, sondern es ist eben ein Buch voller Widersprüche. Es ist ein Buch, wo man sehr viel interpretieren muss. Es sind Stellen, die sich teilweise widersprechen, auch in Evangelien. Es ist eben immer die Frage, was ist damit genau gemeint? Wie kann ich das verstehen? Wenn Jesus sagt, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut, ist das wörtlich gemeint? Ist das symbolisch gemeint? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und deshalb ist es ja auch nicht so, dass wir die Bibel am Anfang gehabt hätten und nachher gibt es dann irgendwelche Konfessionen, evangelisch, katholisch und so weiter, sondern es ist ja so, dass die Bibel erst in dem Sinne, das Neue Testament entstanden ist, im Schoß der Kirche, als es die Kirche schon gab, in den ersten Jahrhunderten der Kirche, hat man die Bibel zusammengestellt, das Neue Testament zusammengestellt und hat eben von Anfang an auch interpretiert, wie ist das gemeint, wie muss man das verstehen, und hat den Glauben entfaltet sozusagen. Das ist eben die Aufgabe des Lehramtes der Kirche, die sozusagen auf zwei Säulen steht im Laufe der Geschichte. Auf der einen Säule, das ist eben die Heilige Schrift, und daneben steht die Tradition, also das, was die Kirche immer geglaubt hat, was das Lehramt der Kirche erklärt, was auch im Laufe der Zeit geklärt worden ist, wie man die Sachen versteht. Da gab es sehr heftige Auseinandersetzungen darüber, wie man irgendwelche Sachen verstehen muss mit der Gottheit und Menschheit, Jesu Christi und so weiter. Nicht nur bei der Eucharistie, bei vielen anderen sagen wir das auch. Und da hat man eben, glauben wir eben daran, dass durch die Führung des Heiligen Geistes und das Lehramt der Kirche hier eine schlüssige und gültige Interpretation vorliegt. Und wenn eben andere sich sagen, jetzt wir sehen es anders, wir interpretieren es anders, Das ist natürlich auch möglich, aber es ist eben dann nicht die Wahrheit, wie wir als katholische Christen glauben.
Verstehe. Vielen Dank für diese Ausführungen. Und jetzt haben ja auch die Hörer und Hörerinnen natürlich weiter die Möglichkeit, ihre Fragen rund um den katholischen Glauben hier live an Sie zu stellen. Und zwar unter der Rufnummer 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte die 0049 vorwählen. Eine erste Anruferin haben wir in der Leitung. Sie ruft aus Lehrte an, und so begrüßen wir ganz herzlich auf Radio Horeb Frau Vollmer. Grüße Gott.
Grüß Gott. Ich habe jetzt aber zwei Fragen eigentlich zum Römerbrief. Und nun weiß ich nicht, passt das jetzt in diese Sendung oder ist es jetzt nicht so passend?
Also es ist nicht die Sendung zu den Bibelfragen, wie wir es zum Beispiel bei Frag dem Professor zur Bibel haben, aber trotzdem ist natürlich auch Pfarrer Filler hier sehr kompetent und wir hören gerne Ihre Fragen.
Danke. Meine Frage ist zum Römerbrief, Kapitel 9, Vers 14, da geht es über Gottes Souveränität. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa bei Gott Ungerechtigkeit? Keineswegs, sagt er doch zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will, und ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid haben will. Also ich will jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen. Meine Frage ist, der Apostel sagt, dass eben bei Gott keine Ungerechtigkeit ist. Aber mir kommt es doch sehr vor wie Willkür. Er erbarmt sich, wem er sich erbarmen will, wie er will. Ja, er ist Gott, er kann machen, wie er will. Also Gott ist also nicht ungerecht, aber ist es nicht doch etwas willkürlich?
Das sieht so aus.
Ja, ne?
Das sieht so aus, auf jeden Fall. Das kann man natürlich sofort denken. Und wir machen ja auch die Erfahrung jeden Tag, dass eben die Gerechtigkeit Gottes für uns völlig unverständlich ist. Das ist ja auch etwas, was bereits im Alten Testament eine Entwicklung, die sich da vollzogen hat. Die Leute haben gesagt, Moment mal, die Menschen, die gut sind, die Gutes tun, denen geht es schlecht.
Ja.
Und die Menschen, die schlecht sind, die böse sind, denen geht es gut. Wie kann das denn sein? Also dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, dass man eben sagte, Gott bestraft die Bösen und er belohnt die Guten und Gerechten, das wird durch die alltägliche Erfahrung eigentlich aufgebrochen und man sieht, das ist ja gar nicht so. Also aus unserer Perspektive, die wir jetzt aus unserer kleinen Perspektive jetzt haben, dann ist es ja oft so, die bösen Menschen geht es gut und den guten Menschen geht es schlecht. Und dann kommt es zu einer Stelle wie hier, ich schenke Erbarmen, wem ich will, und erweise Gnade, wem ich will. Das ist eben schon für uns sehr merkwürdig und es betont eigentlich, was die Bibel auch immer sagt, Gott ist der ganz andere. Gott ist der viel Größere. Wir können Gott nicht verstehen und wir können auch nicht ihn überschauen und wir können auch nicht das beurteilen richtig, weil Gott der ganz andere und fremde ist. Wir haben oft so das Bild vom lieben Gott im Kopf, wie ein alter Opa auf dem Schaukelstuhl im Himmel sitzt und sagt, ja, ja, es wird schon alles gut. Aber es ist nicht so. Gott ist auch eben, auf der einen Seite wissen wir eben aus der Offenbarung, er ist die Liebe, er ist der Gerechte, er führt alles zum Guten. Aber andererseits ist er auch der Fremde, der ganz andere, den wir überhaupt nicht verstehen und überschauen können. Und das wird, glaube ich, auch in dieser Stelle ausgedrückt, dass wir auf der einen Seite also sagen können, ich glaube an Gott und ich glaube an seine Liebe, an seine Gerechtigkeit, ich glaube an seine Vorsehung. Darum geht es, denke ich, auch an dieser Stelle, um die Vorsehung Gottes, die alles fügt, die einen großen Plan hat für den einzelnen Mensch und die Welt. Aber es geht eben auch darum, dass wir manche Sachen einfach nicht verstehen können, warum Unschuldige leiden müssen, warum es das Böse in der Welt gibt, warum scheinbar die Gerechtigkeit Gottes nicht funktioniert für uns und für unser Leben. Das sind einfach Fragen, denke ich, die auch im Christentum bleiben.
Ja, also danke, damit kann ich leben, das ist in Ordnung. Und das andere, das lasse ich jetzt. Ich will die Sendung nicht ganz durcheinander bringen mit meinen Sachen. Aber was Sie vorher so gesagt haben zur Eucharistie, das fand ich also sehr in Ordnung. Und es war sehr gut, dass Sie klare Worte gesprochen haben. Danke.
Ja, sehr gerne. Alles Gute, Gottes Segen.
Ja, wir danken Frau Vollmer aus Lehrte für Ihre Frage, für diesen Beitrag. Und wir laden auch alle anderen Hörerinnen und Hörer ein, bei uns anzurufen unter 089-517-008-008 mit Ihren Fragen zum katholischen, zum christlichen Glauben. Pfarrer Filler, jetzt haben wir eine weitere Anruferin in der Leitung, die eine Frage an Sie hat, nämlich Frau Fächler aus Ankum. Grüß Gott, Frau Fächler.
Ja, grüß Gott, Herr Bichler, und grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Das, was Sie am Anfang gesagt haben, habe ich auch sofort gedacht, warum dann nicht für alle, wenn es jetzt nur da sind, die besser. Auf der anderen Seite teilen die natürlich alles, die Ehepaare. Und dann kann man es ein bisschen verstehen, auch wenn die Kinder dann zur Erstkommunion gehen, falls sie katholisch erzogen sind und der eine Partner eben nicht, dann ist es schon immer ein großer Kummer. Aber auch aus konfessionsverschiedenen Ehen sind ja auch früher schon auch Berufungen hervorgegangen. Es ist also nicht unbedingt ein Hindernis. Und aber was Sie da, dass Sie es so gesagt haben, fand ich schon gut. Überhaupt diese Stellungnahme, dass überhaupt bei Radio Horeb diese Themen aufgegriffen werden, die doch die Leute beschäftigen. Und auch Katholiken haben ja da oft ganz andere Ansichten, die eben doch abweichen von dem, was die Kirche sagt. Und deswegen ist diese Klarstellung oder überhaupt dieses Hinweisen auf das, was glauben wir denn eigentlich als Katholiken? Da muss ich auch sagen, wenn das ist auch eine Anfrage an sich selbst ist, wenn man zur Heiligen Kommunion geht, dass man also diese Ungeheuerlichkeit des Gegenwärtigseins Jesu Christi, dass das ja auch von uns Katholiken, glaube ich, viel zu wenig, jedenfalls von mir, dass einem das nicht, es wird einem auch nie ganz bewusst sein. Das eucharistische Wunder in Liegnitz da in Schlesien, von dem Radio Horeb ja auch berichtet hat, beweist ja auch wieder, dass es doch eine ganz, dass doch eine Ungeheuerlichkeit dahinter steht, dass sich Jesus da wirklich so wieder, dass das gegenwärtig wird, das Opfer Christi. Und wollte ich nur noch hinweisen auf einen Impuls bei Radio Horeb morgens um 7:30. Die sind immer sehr gut, die höre ich immer sehr gerne. Das war am 13. Juni hat Pfarrer Bodo Windolf in München einen Impuls gegeben, das eucharistische Brot, Oblate oder Leib Christi. Das war so gut. Er fing da mit Hirschhausen an, mit dessen Bemerkung. Beim Katholikentag in Münster hat er sich allerdings dafür entschuldigt, auch später. Er hat eine katholische Frau, ist evangelisch, und er hat dann da gesagt, wenn Sie mir die Hälfte meiner Kirchensteuer für den katholischen Bereich abzwacken, geben Sie mir entweder eine Oblate dafür oder Sie geben mir mein Geld zurück. Das hat er zu Kardinal Wölki gesagt, hat sich aber später dann entschuldigt. Das hat Pfarrer Windolf auch gesagt. Also er hat das so gut gesagt, ich habe es mir schicken lassen, Sie haben es mir netterweise auch geschickt, Herr Pfarrer Windolf, und ich habe das jetzt, die zwei Seiten fotokopiere ich auch, weil es wirklich, man hat was in der Hand und das kann man auch weiterreichen und dafür bin ich dankbar. Die Frage hatte ich eigentlich, die Stelle von Johannes 12, 13, wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich alle an mich ziehen, dieses Alle, und dann warte ich immer darauf, dass Jesus wirklich alle an sich zieht, mich noch mehr und auch die, die jetzt sich abgewandt haben, denn alle bedeutet ja nicht unbedingt immer viele oder einige. Schlussende. Dankeschön.
Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Das ist eben die große Verheißung und die große Einladung des Herrn, dass sich einmal natürlich auf die Erhöhung des Herrn am Kreuz bezieht, dass er durch sein Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung den Tod ein für alle Mal besiegt und allen Menschen das Tor zum Himmel öffnet. Und natürlich denken wir auch an seine Erhöhung in der Himmelfahrt des Herrn, 50 Tage nach Ostern, dass Christus in den Himmel Gottes zurückkehrt zum Vater und auf diese Weise erhöht wird. Er sitzt zur Rechten des Vaters und hat eben uns das Heil geschenkt und uns erlöst. Und das ist aber kein Automatismus, sondern dabei bleibt eigentlich, das muss man eben auch dazu denken, die Freiheit des Menschen gewahrt. Gott liebt uns, er möchte, dass wir ihn wieder lieben, und die Liebe setzt die Freiheit voraus. Ich kann einen Menschen die Pistole auf die Brust setzen, ich kann ihn zu allem Möglichen zwingen, aber ich kann ihn nicht zwingen, mich zu lieben. Das schließt sich aus, und Gott hat eine so große Meinung vom Menschen. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen, dass er uns eben die Freiheit schenkt, die Freiheit zur Liebe. Und das setzt eben auch voraus, dass wir zwar alle von ihm angezogen werden, aber dass er uns auch die Freiheit lässt, Nein zu sagen, also dass wir unsere Freiheit missbrauchen können und eben Nein zu ihm sagen und dann uns von ihm abwenden können. Das ist dadurch eben nicht ausgeschlossen, aber die Verheißung und Hoffnung ist eben, dass letztlich diese Barmherzigkeit und Liebe Gottes doch auf welchen Wegen auch immer, wie gesagt, wir kennen Gottes Wege nicht, wir können sie nicht durchschauen, wir stehen manchmal ratlos vor ihnen, aber wir dürfen darauf hoffen, dass auf verschlungenen Wegen auch seine Barmherzigkeit und Liebe dann jeden erreicht.
Ein herzlicher Dank geht an Frau Fechler aus Ankum für diese Frage und an Sie, Pfarrer Feller, für die Beantwortung. Als nächstes hat Herr Büdel angerufen und er ruft an aus Seilauf bei Aschaffenburg. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Herr Büdel. Grüß Gott.
Grüß Gott zurück, Herr Pfarrer Feller. Ich freue mich, dass ich Sie hören kann. Ich habe Ihr Buch gelesen, Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Sie haben wirklich grundlegende Sachen in vernünftiger deutscher Sprache dargelegt. Jetzt habe ich aber auch noch eine kleine Kritik. Und zwar, wenn wir vom Allerheiligsten sprechen, und dann ist es doch wenigstens das Wenigste, wenn man von Eucharistie spricht, dass man von der heiligen Eucharistie spricht. Und das vermisse ich so sehr bei unseren heutigen Theologen. Auch sie pflegen diese erhabene Redensweise von dem Allerheiligsten nicht. Und deshalb bitte ich Sie in Zukunft darauf zu achten, dass dieser Sprachgebrauch wieder einkehrt. Wir sollen jetzt zum Beispiel fast Ungläubige erkennen, dass wir von dem Besten, zu unserem zentralen Geheimnis sprechen, wenn wir nur von der Eucharistie reden. Freilich geht das nahtlos von oben runter in den ganzen Dokumenten und so weiter, wird das so einfach und unheilig dargestellt. Ich möchte deshalb meine bescheidene Bitte hier dahin, hier eine Besserung einzuführen. Nicht nur bei Ihnen, sondern darauf zu wirken, dass woanders dieser Sprachgebrauch auch wieder gepflegt wird. Dankeschön auch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Kritik. Es ist ja immer gut, wenn man auch hört, was man besser machen kann. Ich denke, dass es einfach verschiedene Ausdrücke und Bezeichnungen gibt. Altarsakrament, Eucharistie, das Allerheiligste oder auch heilige Eucharistie. Und auf der einen Seite denke ich, haben Sie recht. Es ist natürlich auch ein Zeichen unseres Glaubens, wie wir auch in vermeintlichen Kleinigkeiten mit der heiligen Eucharistie umgehen. Ein alter Spiritual hat mal gesagt, oder uns im Seminar damals gesagt, das Entscheidende ist, wenn Sie allein in die Kirche gehen und kein Mensch schaut, ist da, machen Sie die Kniebeuge oder nicht? Da wird deutlich, wie es um Ihren Glauben bestellt ist. Also es kommt sicher auch auf die vermeintlichen Kleinigkeiten an. Ich muss eben auch, da haben Sie recht, das ist eine gute Anregung, immer schauen, wie spreche ich auch über die Eucharistie, das Altarsakrament, das Allerheiligste. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ich denke, es ist sicher keine Herabsetzung oder kein Zeichen eines fehlenden Glaubens, wenn ich vom Sakrament der Eucharistie etwas spreche und das heilig dann weglasse. Das gibt es eben auch in Dokumenten der Kirche, das gibt es im Katechismus, das ist einfach auch eine Redensweise, die nicht automatisch auch den Schluss zulässt, es würde an Ehrfurcht oder an Glauben mangeln. Auf der anderen Seite, das ist Ihre positive Anregung, sollte man auch eben darauf achten, wie spreche ich davon, wie gehe ich nach vorne zur Kommunion, habe ich meine Hände gewaschen, mache ich Hand- oder Mundkommunion, knie ich mich hin, mache ich die Kniebeuge. Also das sind alles so Sachen, wo man eben auch sich durchaus überlegen sollte, wie gehe ich eigentlich mit diesem großen Geschenk der heiligen Eucharistie um? Das ist sicher auch eine bleibende Anregung für jeden von uns.
Ja, ein herzlicher Dank geht auch an unseren Anrufer bei Aschaffenburg. Und als nächstes haben wir eine Anruferin in der Leitung, die aus der Nähe von Ludwigshafen anruft. Wir begrüßen in der Sendung Frau Marhofer. Grüß Gott und willkommen bei Radio Horeb.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich ganz schnell durchgekommen bin. Möchte Herrn Pfarrer Filler danken für diese klare Logik im Blick auf den Glauben evangelischer Christen, im Blick auf die heilige Eucharistie, die Transsubstantiation. Also ich komme auch aus der evangelischen Kirche und ich habe schon früh an die wirkliche Realpräsenz geglaubt. Deshalb war mir eigentlich seit der Konfirmation das Abendmahl auch sehr, sehr wichtig. Und es war dann ein Schock, aber ein heilsamer Schock, als ich dann im Konvertitenunterricht erfahren habe, ich habe als evangelischer Christ niemals Jesus real empfangen. Vor Gott natürlich, der Glaube gilt auch, aber von der rein wirklichen Tatsache, ich habe nie diese reale Gegenwart Christi empfangen. Und deshalb, ich habe da auch gelernt, dass es ganz klar und logisch ist, dass kein evangelischer Pfarrer jemals wirklich Brot und Wein in den Leib und in das Blut Christi verwandeln kann, weil die Sukzessionslinie unterbrochen ist mit Luther. Ich habe das jetzt in der ganzen Diskussion auch mit dieser Erlaubnis für die Teilnahme evangelischer Partner zur Kommunion vermisst, dass niemand sagt, es gibt's doch nicht, das geht nicht. Ein evangelischer Christ kann eigentlich gar nicht an die Realpräsenz glauben. Und wenn er es glaubt, wie Pfarrer Filler sagt, dann ist es doch das einzig Logische, er wird katholisch. Und das wäre sogar ein schönes Zeichen für den Ehepartner, den katholischen. Aber warum spricht niemand von dieser Unterbrechung der Sukzessionslinie? Also ich habe einfach nur diese Frage so in den Raum gestellt. Ich bange ein bisschen jetzt, weil die Handreichung ist offenbar veröffentlicht, habe ich heute gehört. Das ist ein kleiner Dammbruch. Oder sehe ich da zu schwarz?
Also ich würde Ihnen da völlig beipflichten, wenn also tatsächlich deutsche Bischöfe das erlauben würden oder sagen, es dürften evangelische Priesterinnen zugelassen werden, das wäre ein Dammbruch, ist noch gelinde gesagt. Also da wäre ich auch mit meinem Latein wirklich am Ende, dann das wäre eine Katastrophe in meinen Augen. Ich bin nur ein kleiner Fabiker hier in einer Pfarrgemeinde in Köln, aber ich denke, dass ich sehe ja, ich habe es eben schon gesagt, das Kirchenrecht ist eindeutig, die Theologie ist eindeutig, der Katechismus ist eindeutig. Das kann man doch nicht einfach ignorieren und darüber hinwegsehen. Das wäre ganz unmöglich. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass ich nochmal betonen möchte, dass ich eben unsere evangelischen Schwestern und Brüder sehr schätze. Und dass ich ja auch sagen würde, das ist doch nicht das, was evangelische Christen selbst glauben wollen. Das ist doch eben jetzt, Sie können sagen, gut, also mir liegt am Messopfer, mir liegt an der Realpräsenz, mir liegt an der Sukzession, also an der Weitergabe des Weiheamtes durch die Zeit hindurch, von den Aposteln ausgehend. Aber als aufrechter protestantischer Christ, dann will ich das doch gar nicht glauben. Da lege ich doch gar keinen Wert drauf. Dann habe ich doch eben etwas anderes, woran ich glaube, und andere Vorstellungen. Und das sagen zu dürfen, das mal herauszuarbeiten und das mal einfach auch festzustellen. Ich bin gerne Gast in der evangelischen Kirche. Ich habe in der Sonntags im Gottesdienst gepredigt, als Abendmahl auch gefeiert wurde. Und ich habe vorher mit dem evangelischen Mitbruder mich abgesprochen. Ich habe gesagt, gut, das ist eben der Bereich, da sind wir noch getrennt, da mache ich nicht mit, dann bleibe ich am Rand sitzen während des Abendmahls. Und das hat er auch vorher in der Kirche gesagt, es war überhaupt kein Problem, dass man eben hier gemeinsam auch Gottesdienst feiern kann, dass man gemeinsam beten kann und dass man aber auch einfach sagen muss, hier ist einfach, gebietet es auch die Wahrheit zu sagen, da haben wir unterschiedliche Vorstellungen und ich will ja auch meinen Glauben und meine Vorstellungen keinem anderen aufzwingen und möchte auch nicht von anderen, dass ich da irgendwas machen soll, wo ich hinterstehen kann. Und das muss man einfach aushalten. Und ich meine, wenn Leute heiraten, die einen Partner einer anderen Konfession haben, dann muss es ihnen doch bewusst sein, dass das nicht nur eine Chance ist auf jeden Fall, sondern auch eine Quelle von Schwierigkeiten sein kann, gerade wenn man den Glauben ernst nimmt und zu sagen, ich habe eben jetzt einen evangelischen Ehepartner, das ist tatsächlich auch dann eine Quelle von Schmerz, die es dann auszuhalten gilt, aber auch um der Wahrheit willen, wenn man tatsächlich wahrhaftig auch sich zu seinem Glauben bekennt und nicht sagt, ach, das ist doch eigentlich egal. Das ist ja hier die sogenannte kölsche Lösung, ist doch ja, ist doch alles dasselbe, ja, komm, sei nicht so streng, komm, jetzt. Dann sagt man einfach, es ist nicht so wichtig. Und das kann eigentlich auch nicht die Lösung sein.
Ja, vielen Dank für diesen Impuls, Pfarrer Feller. Und auch ein herzlicher Dank und Gruß geht nach Ludwigshafen an Frau Marhofer. Als nächstes haben wir einen Anrufer in der Leitung, der aus der Nähe vom bayerischen Rosenheim anruft. Herr Konrad aus Stephanskirchen, herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Grüß Gott, Herr Konrad. Ich habe eine Frage, ein Problem, das eine nicht mit der interkonfessionellen evangelischen oder katholisch zu tun hat, sondern grundsätzlich. Und zwar, ich bete der Glauben, katholisch Glauben, der Glauben. Da kommt vor, dass wir in der Auferstehung der Toten, also des Fleisches, wird es manchmal genannt, beten. Jetzt hat Jesus aber in einem anderen Text oder an einer anderen Stelle gesagt, Fleisch und Blut können das Himmelreich nicht erben. Wie ist das zu verstehen dann? Ist das mal von den Auferstandenen gemeint oder wir, wo noch so in dem Zustand jetzt sind?
Ja. Das wissen Sie, die Stelle, die Sie gerade zitiert haben, Fleisch und Blut können das Himmelreich nicht erben, das weiß ich jetzt gerade nicht, wo das
Leider hat der Anrufer schon aufgelegt, gleich nach der Frage, so dass wir ihn jetzt nicht mehr fragen können.
Okay, nach also der das Stelle. Ist eben kurz, das kann ich jetzt spontan, erinnere ich jetzt nicht, welche Stelle da gemeint ist. Grundsätzlich ist natürlich so, wir glauben eben an die Auferstehung der Toten, an die Auferstehung des Fleisches, wie es eigentlich heißen muss. Das ist eben eines der großen Themen, das heute oft auch vernachlässigt wird, dass wir tatsächlich an die Auferstehung der Toten glauben, so wie es bei Jesus ja gewesen ist. Er ist sozusagen das Vorbild für das, was uns auch passieren wird, dass er eben auch in seinem verklärten, wunderbaren Leib, der schon gar nicht mehr richtig in diese Welt mit ihren Kontingenzen hineinpasst, dass er in diesem Leib auferstanden ist, dass er seine Wunden gezeigt hat und sagt tatsächlich, das ist der identische Leib. Und auch wir glauben daran, dass wir als Menschen von Gott geschaffen wurden, mit einer Seele, aber auch mit einem Leib. Und dass Seele und Leib eigentlich für uns Menschen zusammengehören. Und wir uns deshalb gar nicht denken können, dass wir in der Ewigkeit auf Dauer glücklich sein könnten ohne unseren Leib. Und dass deshalb auch am Ende der Zeit, auch die Auferstehung des Fleisches geschieht. Und es ist ja ein großes Kapitel in der Theologie und ein großes Spekulationsfeld, in welcher Art und Weise jetzt wir in unserem Leib auferstehen können, weil es natürlich ganz viele logische Schwierigkeiten gibt, sich das vorzustellen. Wir wissen, dass die Materie des Körpers zerfällt und vergeht und das ist eben eine sehr, sehr spannende Frage, auf die man sehr kunstvolle Antworten auch gefunden hat. Jedenfalls, wir glauben daran, dass wir tatsächlich auch einen Leib brauchen, das ist konstitutiv für uns und dass auch das Fleisch einmal auferstehen wird. Und das ist ein wichtiges Element unseres christlichen Glaubensbekenntnisses. Und wie ich schon eingangs sagte, es ist eben so, die Bibel ist voller Widersprüche und das Evangelium auch ist voller Merkwürdigkeiten, voller Rätsel, voller Widersprüche. Und was auch immer die Stelle nun gewesen sein mag, sicher ist das nicht zu interpretieren, dass wir nicht mehr an die Auferstehung des Fleisches glauben, sondern da ist dann ein anderer Kontext, ein anderer Rahmen gemeint.
Wir haben Herrn Konrad jetzt nochmal in die Leitung bekommen und vielleicht kann er auch nochmal Näheres zu dieser Stelle sagen oder seine Frage auch nochmal konkretisieren. Grüß Sie Gott nochmal, Herr Konrad.
Ja, also das war in dem, wir uns gesucht haben in der Bibel mit meiner Frau zusammen, haben wir das gelesen. Die ist vor knapp einem Jahr gestorben, war auch sehr katholisch und da haben wir, es ging da auch um die Auferstehung, es ging die danach, wo die Apostel gefragt haben, von der Frau, die eben mehrfach Witwe war, wem sie nahe gehört, dann hat Jesus gesagt, die gehört niemand, weil drüben wird nicht mehr geheiratet und so weiter, in diesem Sinne nicht. Und dann haben wir gesagt, ja gut. Und dann hat es noch eine Stelle von Paulus, wo er sagt, Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Ne? Noch ein Beispiel. Ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Das ist, hat das nicht gezogen, wo Jesus in der Unterwelt war und da die gesehen hat oder mitgenommen oder was Kaufmann hat. Und das meint man halt, dass eben der Zustand danach wird sein wird. Die Seele, nehme ich an, es schläft ja nur, die ist ja nicht tot. Ne? Die schläft nur und wenn Jesus kommt, dann wird sie auferstehen, nehme ich an. Und dann ist natürlich alles wieder da, was vorher war. Also ich kann praktisch die Seele von meiner Ehefrau müsste ich ja dann auch treffen können.
Ich genau. Auch mit ein paar also unsere Vorstellung, unser Glaube ist eben, dass der Tod eben das Ende des irdischen Pilgerstandes bedeutet. Das heißt, es werden Seele und Leib getrennt. Der Leib stirbt und wird ins Grab gelegt. Die Seele kommt eben dann, sie schläft nicht, sondern sie kommt eben dann entweder in den Himmel, es kommt zum persönlichen Gericht. Der Mensch erkennt eben im Angesicht Gottes, wie er sich entschieden hat in seinem Leben, wie die vielen Entscheidungen des Lebens aussehen und erkennt, wie er eigentlich selbst gewählt hat. Also entweder gibt es drei Möglichkeiten, Das eine ist, er hat sich absolut gegen Gott entschieden. Das wäre, er will nicht gerettet werden. Das wäre eben das, was wir Hölle nennen. Das zweite wäre eben, dass der Mensch sich zwar für Gott entschieden hat, aber eben noch der Läuterung bedarf. Aufarbeitung der Konsequenzen unserer Schuld. Das nennen wir das Fegfeuer. Oder eben die Seele des Menschen ist ganz bereit, hat ganz Ja gesagt für Gott, ist schon bereit, in die Gemeinschaft der Heiligen einzutreten, dann ist die Seele, wir sagen, sie ist im Himmel. Ja, das sind die drei Möglichkeiten, die es nach dem Tod gibt. Und dann eben am jüngsten Tag, beim Weltgericht, dann werden also alle Urteile der persönlichen Gerichte noch einmal eingeholt und bestätigt. Und dann ist eben auch die Auferstehung des Fleisches und alle werden eben auch wieder mit ihrem Leib dann vereint. Nur natürlich, wie es auch bei Jesus war, im Falle derer, die gerettet sind, die der Seligen, ist es eben auch der Auferstehungsleib, der eben ganz anders ist als unser Leib, der nicht altern kann, der nicht krank werden kann, der nicht sterben kann, der nicht an Zeit und Raum gebunden ist, der sich verändern kann. Also wie es auch im Evangelium vom auferstandenen Herrn geschildert wird. Und so eine Art wunderbaren neuen Leib, der geeignet ist für den neuen Himmel und die neue Erde, wird es auch für uns geben. Das ist natürlich immer schwer, sich vorzustellen, wie das denn sein wird. Aber man muss, wir halten eben daran fest, dass wir auch daran glauben. Nur eben die andere Stelle ist ja die, wo es darum geht, dass eben eine Frau mehrere Männer irgendwie geheiratet hatte und wem gehört sie, da wird eben deutlich nochmal gemacht, dass das eben auch eine Institution ist der Ehe, die in dieser Form im Himmel es nicht mehr geben wird. Und ja, wie dann man sich das auch vorstellen mag, da stößt die Fantasie einfach an ihre Grenzen. Das ist etwas, was wir dann nur im Glauben erfassen können.
Ja, ein schwieriges Thema und wir danken Herrn Konrad aus Rosenheim, dass er dazu angerufen hat und haben jetzt als letzten Anrufer für heute Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet in der Leitung. Grüße Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Piller. Ich habe schon mehrere Pastöre und so weiter angesprochen in den letzten Tagen und Wochen, dass ich sehr traurig bin über die Situation, dass also in den letzten zwei Jahrzehnten der Priestermangel immer weiter steigt und weiter oder nicht sichtbares, erkennbares vonstatten geht seitens der Bischöfe. Auf der einen Seite wird sich um Sachen, die also klar sind für meine Begriffe, gestritten, Wochen und Monate. Und jetzt gestern war noch ein Herr, ein Pfarrer, der jetzt so das Zölibat angreift. Ich weiß nicht, was das soll. Wir brauchen Priester und wir brauchen nicht eine Diskussion über das Zölibat. Und da wünsche ich, dass die Bischöfe sich mal ein klein bisschen mehr zusammenraufen und sagen, halt, wir müssen unbedingt was für den Priesternachwuchs tun. Ein Gebet alleine reicht nicht. Das heißt ora et labora.
Ja, da bin ich bei Ihnen. Ein Wunsch, den ich auch an die Bischöfe habe, wobei ich sagen möchte, dass ora, also das Gebet, schon eine ganz wichtige Sache ist. Christus sagt, bittet den Herrn der Erntearbeiter für seinen Weinberg auszusenden. Also Berufungen sind auch etwas, um das man beten muss, gar keine Frage. Und es gibt zum Beispiel hier im Erzbistum Köln, hat der verstorbene Kardinal Meißner ja diese Rogamus-Initiative ins Leben gerufen, wo also auch um Priesterberufungen gebetet wird. Und da muss man schon sagen, dass eben auch Leute wie Kardinal Meißner eben auch schon Initiativen ergriffen haben und versucht haben, etwas zu tun. Die Frage ist natürlich immer, man darf nicht nur sagen, es gibt Priestermangel, man muss eben auch sagen, es gibt auch einen Gläubigenmangel. Das ist das eigentliche Problem, denn Priesterberufungen entstehen eigentlich aus katholischen Familien, aus Familien, die zur Kirche gehen, aus Familien, wo der Glaube gelebt wird und daraus erwachsen auch Berufungen. Das ist eben ganz besonders auch eine Sache der Eltern, der Großeltern, der Familien. Und da müssen wir eigentlich ansetzen, dass wir sagen müssen, wie können wir eine Katechese entwickeln für die ganze Familie, die eben die Familien stärkt und ihnen hilft, auch heute den Glauben zu leben. Das ist eigentlich, das geht, glaube ich, Hand in Hand. Und da sind wir eigentlich alle gefragt, hier zu überlegen, wie ist unsere Situation, wie ist unsere Lage und was ist notwendig, damit Familien unterstützt werden können, um den Glauben wirklich gut zu leben und zu bezeugen.
Es ist ein umfangreiches Thema, zu dem wir auch gerne in einer neuen Sendung nochmal weiter ausholen können und sollten. Und mit einem Blick auf die Uhr stelle ich schon fest, dass unsere Serie Frag den Pfarrer zum Glauben für heute schon wieder zu Ende ist. Wir bedanken uns bei allen Anrufern, zuletzt auch besonders bei Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet, an denen ein herzlicher Gruß geht. Und wir bedanken uns vor allem bei Ihnen, Pfarrer Filler, dass Sie uns wieder kompetent Auskunft gegeben haben. Danke.
Sehr gerne.
Wenn Sie an den Empfangsgeräten möchten, können Sie diese Sendung sehr gerne als CD bestellen unter 08328 921 120 oder als Podcast herunterladen in der Radio Horeb App auf unserer Homepage horeb.org oder im Skill von Alexa. Für Sie hat Leon Bichler in München moderiert und im Anschluss sind Sie herzlich eingeladen, das Gebet zur Todesstunde des Herrn und den Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten mit Ado Greve. Er ist Pastor einer freien evangelischen Gemeinde und Öffentlichkeitsreferent von Open Doors. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag und darf zum Abschluss Pfarrer Filler um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
Die Heiligen des Tages an, Petrus und Paulus, um ihre Hilfe und Fürsprache. Simon Petrus, oft von Schwächen, Angst und Misserfolg gequält, du dem Wort und Vorsatz brechen, als der Herr die Leiden wählt. Bitte, dass wir Reue spüren, wenn wir Jesu Weg verlieren, dass wir unserer Kraft nicht trauen und im Sturm auf Christus schauen. Paulus, einst Gesetzeslehrer, Feind der Kirche, Feind des Herrn, du Bekehrter und Bekehrer, Christi Zeuge nah und fern. Hilf, dass uns auf allen Wegen Jesu Tod und Leben prägen, dass kein Trugbild dieser Welt uns den Glanz vom Kreuz verstellt. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.